Herr Jesus,
wir wollen die Welt sehen, wie du sie siehst. Und ich bitte, dass du heute Morgen kommst unter uns und zeigst uns, was in mir ist, Jesus. Zeig uns, was in uns ist, wie wir mit deinen Augen sehen können, damit wir die Welt dienen können, damit wir die Welt um uns herum verändern können. Gib uns neue Augen, wie wir gerade gesungen haben, Jesus. Herr, öffne du mir die Augen. Lass mich sehen. Lass mich spüren. Lass mich das verstehen. Amen. Mein Thema für heute heißt, siehst du diese Frau? Und das ist ein Zitat aus Lukas Evangelium in Kapitel 7. Ich glaube, viele von euch kennt diese Geschichte sehr gut. Jesus wurde eingeladen zum Essen mit einem Pharisäer, heißt Simon. Und es kam eine Frau, eine Sünderin eigentlich. Was steht hier? Eine Prostituierte. Eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Okay, steht nicht Prostituierte, sondern sie war eine Sünderin. Also so wie Lukas das verstehen hat. Diese Frau kam zu Jesus und hat seine Füße mit ihren Tränen gewaschen. Hat ihre Füße geküsst. Eigentlich ihre Liebe für Jesus gezeigt. Und es steht im Vers 44, Jesus sagte oder fragte Simon, siehst du diese Frau? Und das ist eine sehr interessante Frage. Ja? Offensichtlich hat Simon diese Frau gesehen. Ja? Aber die Frage geht nicht hier um Augen. Es geht nicht nur hier um, was siehst du körperlich, sondern die Frage war von Jesus, Simon, siehst du wirklich diese Frau oder siehst du nur eine, so in Gänsefüße, eine Sünderin? Siehst du wirklich diese Frau, eine Frau von Gott geliebt? Eine Frau, die ihre Liebe zu mir gezeigt hat. Und es ist auch sehr interessant. Stell dich vor, es steht hier heute vorne in unserem Gottesdienst eine Sünderin. Jeder von uns könnte diese Frau ganz anders sehen oder wahrnehmen, sozusagen. Ja? Als Mann sehe ich eine Frau anders, als wenn eine Frau ansieht. Ja? Wir sind eigentlich anders. Wir sehen, wir verstehen, wir nehmen uns anders wahr. Geh davon aus, du warst selbst eine Sünderin. Du würdest denn diese Frau ganz anders ansehen, als eine, die ganz Leben lang fromm gelebt hat. Eine junge Frau wurde anders von einer älteren Frau angesehen als von noch einer jungen Frau. Versteht ihr? Jeder von uns kommt mit unserer Persönlichkeit, unserer Erfahrung, unser Leben und das beeinflusst, wie wir die Leute wahrnehmen, wie wir die sehen. Ja? Und manchmal denken wir, naja, ich sehe nur die Leute, ich sehe sie, wie sie sind. Ja? Aber das ist überhaupt nicht wahr. Jeder von uns hat unseren eigenen Filter, unsere eigene Brille, durch den wir die Welt sehen. Und diese Brille wurde von Jesus in diesen Versen von Jesus, diese Brille wurde herausgefordert. Ja? Jesus sagt, er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon. Ja, Ich weiß nicht, ob das auch so hier in Deutschland ist, aber in England, wenn ich in diese Richtung sehe und diese Richtung eine Frage stelle, das ist ein bisschen unhöflich. Ja? Sehe ich, stehe jetzt mit meinem Rücken gegen Matthias und frage ihm was, ja? Vielleicht ist das nicht so schön. Aber das, so macht Jesus. Und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Siehst du wirklich diese Frau? Siehst du, wer diese Frau ist? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich reingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Das heißt, Jesus spricht Simon an und sagt, du hast mir gar keine Gastfreundlichkeit gezeigt. Du hast eigentlich deine Pflicht als Gastgeber gar nicht wahrgenommen. Diese Frau aber, die du so abgelehnt hast, hat mir alles gemacht, was du mir machen solltest. Siehst du diese Frau? Matthäus 15, hier kommt noch die Frage von Jesus. Siehst du diese Frau? Jesus ging weg von dort und zog sie zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Wie oft liest man in der Bibel, dass Jesus kein Wort antwortet? Fast nie. Ja? Er hat immer was zu sagen. Er stellt immer wieder Frage gegen Frage. Ja? Aber hier antwortete er kein Wort. Merkwürdig, oder? Merkwürdig. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihm, sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und hier können wir diese Verse so verstehen. Diese Frau ist zu Jesus gekommen. Jesus antwortet kein Wort. Und ich glaube, er sagt nichts, weil er wollte wirklich sehen, was denken die Jünger? Was haben sie jetzt von ihm gelernt? Die waren schon mit ihm eine Weile unterwegs, ja? Die waren kein frisch Bekehrter sozusagen. Und er sagt nichts und wollte hören, was sagen denn die Jünger? Haben sie was gelernt? Und da traten seine Jünger zu ihm und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Haben die Jünger hier diese Frau gesehen? Wirklich nicht. Sie haben doch eine Frau gesehen, haben eine kananäische Frau gesehen und haben gedacht, in der Schublade, sie hat nichts mit uns zu tun. Ja? Wir müssen uns nicht auf ihr kümmern. Sie kommt nicht, sie ist nicht von uns. Versteht ihr? Diese Frau ist anders. Ja? Und Jesus, schick sie doch weg. Ja, sie schreit uns nach. Aber hier könnte Jesus auch genau die gleiche Frage stellen, aber diesmal nicht Simon der Pharisäer, dem Pharisäer, sondern zu deinem Jungen. Siehst du diese Frau? Siehst du wirklich diese Frau? Oder siehst du nur wie eine Etikette über ihr, keine kananäische Frau, keine Judin, aus, hat nichts mit uns zu tun. Und dann geht Jesus weiter, er provozierte noch seine Jünger, indem er was ganz, ganz Komisches sagt. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wir wissen schon, dass das die Wahrheit überhaupt nicht entspricht. Wir wissen schon, dass Jesus als Retter die ganze Welt gesandt worden ist. Versteht ihr? Ja? nicht nur den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und das war noch ein Test für seine Jünger. Ja? Er hat sie provoziert, erstmal indem er nichts gesagt hat. Dann sagte er etwas, das absolut falsch ist, um zu sehen, siehst du diese Frau? Siehst du diese arme Frau, die leidet und Hilfe braucht und zu mir gekommen ist? Siehst du diese Frau? In der ganzen Bibel, besonders im Neuen Testament, wenn man das Wort sehen liest, ich sage immer Vorsicht, Achtung, ja, weil das hat immer zwei, drei Bedeutungen. Ja, und es geht sehr wenig um, was man mit den Augen sieht, sondern es geht vielmehr um Verständnis, wie man interpretiert, was man sieht. Ja? Jeder sieht das Gleiche, aber wie man das interpretiert, das kann eine ganz andere Auswirkung haben. Drittes, Johannes 4, und vielleicht schreibt Johannes vielmehr in seinem Evangelium zum Thema Sehen und Verstehen als die andere. Da kam er, das ist Jesus, in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde, das ist etwa 12 Uhr Mittag. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihnen, wie? Du bittest mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samariten. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der du dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Und hier sehen wir ein paar andere Dinge. Ja? Die Frau selbst hat Jesus nicht erkannt. Sie war selbst in ihrer Kiste und hat gedacht, ich bin Samariter, er ist Jude, wir können uns nicht wirklich miteinander, wir dürfen nicht miteinander reden. Ja? War es wichtig für Jesus, dass die Frau eine Samariterin war? Ich glaube nicht. Es ist wie alles, wie immer im Johannesevangelium, es fängt oft sehr einfach an und dann geht plötzlich sehr tief. Weil nun Jesus müde war, setzte er sich am Brunnen nieder und er sprach zu ihr, gib mir zu trinken. Eigentlich einfache Frage. Ja? Die Frau aber hat was ganz anderes verstanden. Wir können auch verstehen, dass weil es eine samaritische Stadt war, war es keine Überraschung, dass eine samaritische Frau dort war. Ja? Aber ihr versteht schon diese Feindschaft zwischen Juden und Samariten. Jesus sah diese Feindschaft überhaupt nicht. Er sah eigentlich ein Mensch. Ein Mensch. Er wollte sie nicht in die Schublade stecken. Er kam nicht und sagt, trotz du eine Samariterin bist, kannst du mir helfen. Nein, er sagt nur einfach, gib mir zu trinken. Und es stand denn an der Brunnen zwei Menschen. Und wir können das in vieler Art und Weise verstehen. Hier steht der Sohn Gottes. Und auf der anderen Seite eine Samariterin, eine Frau, die eigentlich auch Sünderin war, wenn wir den Kapitel weiterlesen. Ja, Sohn Gottes und Sünderin. Oder, wir können das auch so verstehen, hier stehen zwei Menschen. Ein Mann, der Durst hat, und eine Frau die Möglichkeit hat, Wasser zu finden. Ja? Sind beide Interpretationen richtig? Na klar, man kann das auch vielleicht auf andere Art und Weise verstehen. Und so ist es so oft in der Bibel und so oft ist es auch in unser Leben. Ein Mensch kommt uns entgegen. Was machen wir? Was sehen wir? Wie verstehen wir dieses Verhältnis? Wir waren in England, wir waren bei Karens Mutter zu übernachten und es kam einer an der Tür und hat geklingelt. Und als ich die Tür aufmachte, was sah ich? Ich sah ein Zeugnis Jehovas. Und das war absolut falsch. Was hätte ich sehen sollen? Ein Mensch. Ja? Und ich habe wirklich verpeilt, wie ich diese Person angesprochen hat, hätte ich gar nicht so ansprechen. Das war falsch und ich musste wirklich danach echt Buße tun. Was war in meinem Sicht? Was war in meinem Verstand? Nicht ein Mensch, sondern Schublade. Zeugen Jehova, mit ihnen will ich nicht freundlich und höflich sein. Ja. Und ich muss auch wirklich hier zugeben, wenn man ab und zu predigt, kann das Leben sehr gefährlich sein. Ja, weil die Fehler, die ich mache, muss ich oft auch wirklich bekennen. Ja, und indem ich fange an einem Predigtthema mich zu vorbereiten, kommt immer die Möglichkeiten von Gott, was in meinem Herz ist, zu prüfen. Ja, ich bin absolut sicher, dass wenn ich diese Themen nicht vorbereitet hätte, kam keine Zeugen Jehova zu meinem Haus. Ja? Aber was will Gott? Er will mein Herz prüfen. Er will mir zeigen, was hier tickt, was hier läuft. Weil es ist absolut Heuchlerei, wenn ich was hier predige und das nicht lebe. Das darf ich nicht. Das kann ich nicht. Das wäre auch hochgefährlich. Und es ist auch interessant, wenn man weiter im Johannes 4 liest. Die Jünger kamen zurück. Unterdessen, Vers 27, unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete, doch sagte niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Ja, die Jünger sind so, ja, die haben schon zwei, dreimal schon Fehler gemacht und die haben hier gedacht, was macht er mit dieser Frau? Aber die haben sich nicht vertraut, was zu sagen. Ja, die sind so menschlich, ja, die sind so wie uns, so wie uns. Sie sahen Jesus an, er spricht denn jetzt mit einer Samariterin? Was macht er denn? Aber sie haben sich nicht vertraut, ihn zu fragen. Ja, vielleicht haben sie was von der kananäischen Frau ein bisschen gelernt, dass Jesus die Menschen ein bisschen anders ansieht. Okay, weiter. Und dann geht es nicht, siehst du diese Frau, sondern siehst du diesen Mann? Siehst du diesen Mann, Jesus? Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Ja? Ich glaube, bei Jesus ist fast immer eine Fallfrage. Ja? Fast immer eine Fallfrage. Wenn er dir was fragt, muss wirklich denken, was für eine Antwort erwartet er. Sie sprachen, eigentlich ist es nicht gefährlich zu sagen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Ja, so sagen die Leute. Ja. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Oh, okay, ja, jetzt wird's heiß. Ja, nicht nur, was sehen die Leute in mir, sondern was denkst du dann? Was denkst du dann? Wer bin ich? Wer bin ich? Und wie fast immer in den Evangelien schweigen die Jünger mit einer Ausnahme. Der eine, der immer bereit ist, was zu sagen, ohne dass er früher darauf gedacht oder Gedanken gemacht hat. Dann wusste Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und die Frage, wie konnte Petrus das wissen? Ja? Jesus ist nicht in die Welt gekommen mit Sohn Gottes auf sein Hirn geschrieben. Ja? Er ist als Mensch gekommen, als Mann. Man konnte von draußen nicht sehen, was in ihm war. Was brauchte Petrus? Er brauchte Offenbarung. Er brauchte Offenbarung, damit er wirklich sehen konnte: Du bist der Christus. Du bist der Christus, der Messias. Petrus hat was gesehen, das er nicht mit seinen Augen sehen konnte. Und die Herausforderung von Jesus zu uns ist: Können wir auch die Menschen sehen, nicht mit unseren körperlichen Augen, sondern wirklich durch den Geist Gottes? Okay, wir gehen weiter. Wie verstehen wir die Welt? Woher kommt unser Verhalten? Ich glaube, so sind wir. Drinnen, ganz innen von uns, haben wir eine Weltansicht. Und das ist wie eine Brille. Durch diese Weltansicht sehen wir die Welt oder verstehen wir die Welt. Ja? Und jeder von uns hat eine eigene Weltansicht. Ja? Wenn wir alle nur unter Deutschen sind, bemerken wir diese Weltansicht gar nicht, weil wir haben alle das Gleiche. Ja? Wenn ich als Engländer in Berlin komme, merke ich ab und zu, meine Weltansicht ist ein bisschen anders. Ja? Wir wurden einmal zum Kaffee eingeladen. Ganz einfach, ja. Kaffee in England bedeutet 11 Uhr morgen. Ja, was für eine Überraschung, ja. Kaffee in Deutschland bedeutet 15 Uhr Nachmittag. Ja? Gut, dass wir das zuerst erklärt haben und nicht um 11 Uhr angekommen sind. Ja? Es gibt andere Varianten auch, natürlich. Ja? Aber verstehst du, wenn man von einer anderen Kultur einkommt, versteht man Dinge anders. Das Problem mit Weltansicht ist, dass es gar nicht gelernt ist. Ja, man weiß eigentlich, dass es ist, so wie es ist. Ja? Weltansicht gibt uns Werte, Werte zeugt Glaube und Glaube Verhalten. Und wenn wir versuchen, unser Verhalten zu verstehen, müssen wir oft ganz tief bis zum Weltansicht reingucken. Ja? Und eigentlich vielleicht noch wichtiger, wenn wir versuchen, unser Verhalten zu verändern, das können wir auf lange Sicht nicht machen, es sei denn, wir unsere Weltansicht auch verändern können. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Die Weltansicht der Urgemeinde. Ja? Manchmal denken wir, das wäre so eine Zeit gewesen, in der Urgemeinde zu sein, frisch nach Jesu Auferstehung, als Tausende von Leuten Jesus gefunden haben, als die Gemeinde so schnell gewachsen ist und so viel Aufregung und Ermutigung. Ja? Aber wenn man auch die Apostelgeschichte liest, kann man auch eine andere Geschichte sehen, wie die Jünger und die neuen Christen gar nicht verstanden haben, was mit Juden und Heiden war. Apostelgeschichte 6,1. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich eine Mürren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Schon hier gibt es ein Weltansichtproblem. Ja? Auch in dieser Frischgemeinde, wo alles so schön gelaufen ist, gab es Probleme. Oder vielleicht noch stärker, Apostelgeschichte 11. Petrus ist nach Jerusalem gekommen, um seinen Bericht über Cornelius und die ganze Geschichte zu erzählen. Und es steht, es kam aber den Aposteln und Brüdern im Judäa zu Ohren, es kam zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort angekommen hatten. Und sie haben sich gefreut und fröhlich gemacht. Und als Petrus hineinkam nach Jerusalem, stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm und sprachen, du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen. Wenn das nicht heutzutage immer wieder passiert, wäre das eigentlich ganz komisch. Ja? Petrus hat das Wort Gottes zu Nichtjuden gebracht, haben gesehen mit seinen Augen, wie der Heilige Geist über diese ganze Gruppe gefallen ist. Und die haben dagegen gestritten, haben gesagt, du hast mit Nichtjuden gegessen. Was ist das als Nebensache, wenn das Reich Gottes größer geworden ist und Menschen zu Jesus gekommen sind? Aber in ihrer Weltansicht, in ihrem Gedanken, war das so fest verankert, dass Juden sind rein, Juden sind in und Heiden sind aus. Ja? Und die zwei können nie zusammenkommen. Das war so tief in ihrer Weltansicht, dass es ganz, ganz tragisch geworden ist. Reiche und arme Menschen können wir auch im Jakobus 2 lesen. Und was hat Jesus gesagt? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ich finde es so tragisch, dass die Juden das gar nicht verstanden hatten. Aber vielleicht noch tragischer, nach 200-300 Jahren später war das total umgekehrt. Die Heiden, das sind wir, haben die Juden total ausgeschlossen aus der Gemeinde. Die haben gesagt, du hast Jesus getötet, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Ja? Es ist genau die gleiche Weltansicht. Ja? Wir und sie, them and us. Ja? Und ich glaube, Gott will was anderes von uns haben. Er will eine ganz andere Weltansicht in uns einbauen, wo wir verstehen, wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Menschen, die Jesus brauchen. Also die Urgemeinde hatten wirklich Probleme mit ihrer Weltansicht. Die Weltansicht vielleicht der Berliner Gemeinde. Es ist auch ein großes Thema, wie wir von griechischer Philosophie geprägt sind. Aber ich werde hier nur ein paar Beispiele erwähnen. Was ist die Weltansicht zum Thema Fleisch? Wie verstehen wir Fleisch und Geist sozusagen? Die Griechischen haben gesagt, okay, Fleisch ist unwichtig. Was im Fleisch passiert, ist eigentlich egal. nur Geist ist wichtig, nur der Geist. Hebräische Denkstruktur war ganz anders. Die hebräische Denkstruktur, diese Weltansicht, hat gesagt, nee, Fleisch ist wichtig. Wie wir sind körperlich, was wir im Fleisch machen, ist wichtig. Genauso wichtig, wie was im Geist passiert. Die Hebräer wollten keinen Unterschied machen. Die haben gesagt, hier ist der Mensch. Leib, Geist und Seele zusammen. Ja, er ist Mensch. Die Griechen, die wollten alles so definieren und abschneiden und sagen, das ist okay, das ist wichtig, das ist nicht wichtig und so weiter und so fort. Wie sehen unsere Gedanken aus? Was haben wir gelernt? Wir hatten in den 70er Jahren, das ist vor vielen Jahren, ein Lied gesungen, Make my flesh life melt away. Also Jesus, komm, lass dein Geist in mir immer größer werden. Und was im Fleisch passiert, nee, das einfach weggehen. Ja? Und wir haben gedacht, das ist so ein geistliches Lied. Nein, das ist ein griechisches Lied. Ja? Was will Gott von uns? Dass der Fleisch heilig wird. Dass der Fleisch Gott dient. Versteht ihr? Ja? Was wir im Körper machen, ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Der Körper für die Griechen war ein Gefängnis. Ja? In hebräischer Denkstruktur war der Körper ein Tempel. Ganz anders, ganz anders. Und so weiter. Kirche. Die Griechen verstehen das als Hierarchie und Struktur. Hebräische denken es vielmehr Beziehungen. Wie wir sind zusammen. Tempel des Heiligen Geistes. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil Weltansicht beeinflusst unsere Gedanken. Ja? Und wenn wir nicht verstehen, dass wir durch diese Brille die Welt wahrnehmen, kann das zu Problemen führen. Weil wir denken, selbstverständlich ist der Körper ein Gefängnis, selbstverständlich werde ich einen Tag von diesem Körper frei sein. Aber Jesus sagt, hier, heute, jetzt, was du im Körper machst, das ist wichtig. Das verändert und beeinflusst die Welt. Okay. Jakobus 2,14. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spreche zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und hier kommt Jakobus genau zu diesem Punkt. Ja? Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Ja? Selbst wenn ich das lese, kommt sofort in einige von euch die Gedanken, ja, aber der Geist ist wichtig. Was wichtig ist, ist, dass man gerettet wird. Ja? Ob man Essen hat oder Kleidung, ist Nebensache. Ja? Weil wir sind von diesen griechischen Gedanken so geprägt. Ja? Und auch hier, ganz am Anfang in der Gemeinde sehen wir diesen Abstand zwischen Verhalten und Glauben. Ich glaube, dass Gott dich liebt, aber ich mache absolut nichts, diese Liebe von meinem Leben auszudrücken. Ja, ich glaube, der Gefahr, der im Jakobus immer wieder nach vorne kommt, ist, wir glauben, es reicht, Worte zu benutzen, ja, und nicht aktiv zu sein und nicht Dinge zu tun. Ja. Lass uns nicht nur mit Zunge lieben, sagt Jakobus, sondern in der Wahrheit und ganz praktisch. Liebe bedeutet nichts, wenn es nur mit Worten gesprochen wird, sondern es hat eine Bedeutung, wenn man etwas damit praktisch tust. Glauben und Verhalten. Wenn ein Abstand dazwischen kommt, dann haben wir Probleme. Wer sind denn unsere Heiden? In unserer Weltansicht, wie sehen wir die Leute an, die nicht zu uns gehören? Luther, Mensch, wie hat er unsere Weltansicht beeinflusst? Teil zum Guten, aber Teil auch zum Schlechten. Was ist das Problem mit Sola Scriptura, Sola Fide? Das Problem ist, dass es keine Auswirkung hat. Ja? Ich weiß schon, dass Luther von diesem Brief, Jakobusbrief, gesagt hat, das ist fast wertlos. Er wollte das eigentlich wegschmeißen, durfte das nicht, hat es eigentlich ganz am Ende der Bibel geschickt. Ja? Ich weiß, dass Jakobus eine andere Position in der deutschen Bibel hat als in der englischen Bibel. Weißt ihr schon? Ja, weil er hat gesagt, dieser Brief, das ist für mich so ein Problem, weil es nicht sola fide, nur um Glaube geht, dass er wollte das wegschmeißen. Ja. Und ich sage nicht, dass Luther das alles nicht verstanden hat. Nee, das sage ich überhaupt nicht. Und er wollte die Betonung so viel mehr aus Glauben bringen oder stellen, dass er musste das so machen. Ja. Aber trotzdem, sola fide, nur Glauben. Wenn wir das zu Ende denkst, machen wir nichts. Ja, wir versuchen, unser Glaube zu verfeinern, aber wir machen nichts. Und das sehe ich im Leben Jesu überhaupt nicht. Er war immer bereit, die Leute zu dienen, ganz praktisch. Ja. Unsere Weltansicht, ihr werdet mein Zeuge sein. Egal wo wir sind, egal wer uns entgegenkommt, ihr werdet mein Zeuge sein. Wir haben heute Morgen angefangen mit ein paar Versen aus diesem Psalm 139. Und am Ende dieses Psalms steht diese Worte: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Und das ist mein Gebet heute Morgen. Für mich erstens und für uns als Gemeinde. Jesus, erforsche uns, Gott, und erkenne unsere Herzen. Prüfe uns und erkenne, wie wir es meinen. Und sieh, ob wir auf bösen Wege sind, leite uns auf ewigen Wege. Für einige von uns ist es wichtig, unsere Weltansicht wirklich erst zu erkennen und dann zu verändern. Wir brauchen eine Weltansicht, die mit Gottes Augen die Welt ansieht. Wir sehen schon genug Beispiele, auch in der Bibel, so wie auch in der Welt um uns herum, wo Leute mit sozusagen falschen Weltansichten die Welt wahrnehmen, wo dieser Wir und Sie immer wieder nach vorne kommt. Und ich möchte so gern, dass in meinem Herz, ich sehe nur Menschen. Keine Etikette, keine Schublade, keine Hautfarbe, kein Akzent, keine Sprache, sondern nur Menschen. Weil ich glaube, nur dann kann ich die Menschen dienen, wie Gott es von mir will, und kann ich das Reich Gottes weiter aufbauen. Herr, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Amen.